Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Willem Alexander ist neuer König der Niederlande. Es ist ein historischer Thronwechsel. Erstmals seit mehr als 120 Jahren steht wieder ein Mann an der Spitze des Staates. Nach 33 Jahren dankte Beatrix zugunsten ihres Sohnes ab. In einer feierlichen Zeremonie schwor Willem Alexander an der Seite seiner Frau Maxima, die Verfassung des Königreiches zu wahren und die Unabhängigkeit des Landes zu verteidigen.
Eine kleine Geste sagt mehr als alle Worte. Mit ihrer Unterschrift ist Beatrix nun keine Königin mehr, wird wieder zur Prinzessin. 33 Amtsjahre liegen hinter ihr, jetzt geht sie freiwillig in den Ruhestand. Ich mache Platz für eine neue Generation, gebe das Amt an meinen Sohn Willem Alexander ab, der die Verantwortung für diese schöne Aufgabe übernehmen will. Seit den frühen Morgenstunden hatten Zehntausende vor dem Amsterdamer Königspalast gewartet, um diese besonderen Minuten zu erleben. Für die sonst immer kontrollierte Beatrix war es der emotionalste Moment, als sie noch einmal vor ihr Volk tritt. Heute hast du abgedankt, 33 bewegende Jahre, und wir sind dir dafür zutiefst dankbar.
Waar wij voor u intens dankbaar zijn.
Dann kam sein großer Moment. In derselben Kirche, wo er seine Maxima geheiratet hatte, wurde er unter den neugierigen Blicken von Kronprinzessin Katharina Amalia intronisiert. Die wird eines Tages, so wie ihr Vater, heute den Thron besteigen.
Hunderttausende feiern heute hier in Amsterdam ihren neuen König. Politisch ist er zwar fast ohne Bedeutung, aber er kann gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn er seinen Job gut macht, den Niederländern eine Identität geben. Und er kann sein Land vor allem nach außen gut vertreten, glauben die meisten.
Weitere Eindrücke vom Thronwechsel und eine ausführliche Bilderstrecke finden Sie auf tagesschau.de. Der neue italienische Regierungschef Letta sucht Unterstützung bei den europäischen Partnern. Bundeskanzlerin Merkel empfing den Sozialdemokraten am frühen Abend in Berlin. Dabei versicherte Letta, seine Regierung habe die feste Verpflichtung zur Sanierung der Staatsfinanzen. Der Politiker steht in Rom an der Spitze eines breiten Bündnisses. Dort hatte nach dem Abgeordnetenhaus heute auch der Senat Letta das Vertrauen ausgesprochen.
Schon der erste Blick, das erste Lächeln lässt ahnen, ein Besuch in der Höhle der Löwen wird es für Enrico Letta nicht werden. Dabei hatte der neue Ministerpräsident erst gestern gesagt, rigide Sparpolitik töte Italien. Nun strahlten Letta und Merkel so demonstrativ, dass niemand auf die Idee kommen könnte, damit sei etwa der Kurs der Kanzlerin gemeint gewesen. Und die baute dem neuen Kollegen gleich eine Brücke.
Wachstum erlaubt es, solide Finanzen zu schaffen, und zwar sehr viel einfacher. Und solide Finanzen sind auch die Voraussetzung für Wachstum. Und deshalb müssen wir die Dinge zusammendenken.
Letta wiederum versprach, auf der Straße der Haushaltssanierung weiterzugehen und alle Sparzusagen zu erfüllen. Doch es gehe vor allem darum, die Wirtschaft neu in Schwung zu bringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Italien und Deutschland könnten gemeinsam zum Motor für die Vertiefung Europas werden. In dieses Bekenntnis verpackte er aber dann doch eine kleine Spitze. Wir Italiener haben überhaupt keine Absicht, den Deutschen zu sagen, was sie zu tun haben. So wie die Deutschen sicher keine Absicht haben, uns Italienern zu sagen, wie wir unsere Probleme lösen sollen. Aber als Europäer können wir gemeinsam die Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft finden. Und dann bat er die Kanzlerin noch, ihr beim anschließenden Dinner ein paar Tipps für die Führung einer großen Koalition zu geben.
Der Charmoffensive des neuen italienischen Ministerpräsidenten werden die harten politischen Reformen noch folgen müssen. Doch auch Angela Merkel weiß, dass es zu dieser Regierung derzeit keine Alternative gibt. Und vielleicht hilft der neue Stil von Enrico Letta sogar der Kanzlerin, ihr einseitiges Image als Europasparkommissarin nicht nur in Italien zu korrigieren.
Zypern hat den Weg frei gemacht für die Zahlung von Hilfsgeldern in Milliardenhöhe. Das Parlament billigte mit knapper Mehrheit das mit den internationalen Geldgebern vereinbarte Hilfsprogramm. Im Mai könnte jetzt die erste Tranche der insgesamt 10 Milliarden Euro fließen. Im Gegenzug muss der Inselstaat unter anderem seinen überdimensionierten Bankensektor reformieren. In der Eurozone hat die Zahl der Arbeitslosen einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als 19 Millionen Menschen sind ohne Job. Im Gegensatz dazu zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt weiterhin robust, auch wenn die Frühjahrserholung im April schwächer ausfiel als üblich. Wie die Bundesagentur mitteilte, waren 3.020.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 78.000 weniger als im März, aber 57.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 7,1%. Der Streit um die Vergabe der Medienplätze beim NSU-Prozess geht in eine neue Runde. Das Münchner Oberlandesgericht räumte gegenüber der ARD heute Fehler im Losverfahren ein. So war eine bereits zurückgezogene Bewerbung im Korb geblieben und ausgelost worden. Die Kritik an dem neuen Entscheid hält auch an, weil viele überregionale deutsche Zeitungen leer ausgingen. Ein freier Journalist aus Berlin reichte jetzt Verfassungsbeschwerde ein.
Als angemessen und gerecht, so verteidigte gestern Mittag der Präsident des Münchner Oberlandesgerichts Karl Huber das Losverfahren gegen alle Kritik. Heute, vor einer knappen Stunde, das Eingeständnis gegenüber der Tagesschau, das Lotteriespiel um die Presseplätze war fehlerhaft. Kaum zu glauben nach den wochenlangen Diskussionen, nicht alle Bewerbungen hatte das Gericht in die verschiedenen Loskörbe richtig einsortiert. Der Antrag des Hörfunks vom Mitteldeutschen Rundfunk landete im Fernsehkorb, wo zudem noch ein Gesuch des Westdeutschen Rundfunks lag, das ein Mitarbeiter irrtümlich eingereicht und 90 Minuten später telefonisch und schriftlich widerrufen hatte. Und zwar am 22. April, eine Woche vor der Ziehung. Der WDR nimmt die fehlerhaft zustande gekommene Akkreditierung nicht in Anspruch. Welche rechtlichen Konsequenzen die beiden Fehler haben werden, ist bislang noch nicht abzusehen.
Die Frage ist jetzt, welches Gewicht haben diese Verfahrensfehler aus rechtlicher Sicht? Für wie relevant hält sie das Gericht in München selbst? Und würde das vielleicht reichen, um hier in Karlsruhe nochmal einen Antrag zu stellen? Eine sichere Prognose zu dieser Frage, die ist heute seriös einfach noch nicht möglich.
Sicher dagegen ist, das Bundesverfassungsgericht wird sich ohnehin mit der Verlosung der Presseplätze beschäftigen müssen. Ein freier Journalist, der diesmal leer ausging, sieht den Gleichheitsgrundsatz verletzt.
Es wurden freie Journalisten nicht gerecht berücksichtigt. Es gab keine Unterkategorie für freie Journalisten, auch nicht für Online-Journalisten, nicht für Blogger. Und ich habe ja bereits im ersten Akkreditierungsverfahren einen Platz gehabt und der kann mir einfach nicht so ohne weiteres genommen werden.
Wann sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Beschwerde befassen wird, ist zur Stunde nicht bekannt.
Ein europäisches Gericht hat die Ukraine im Fall Timoschenko verurteilt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügte heute die Inhaftierung der früheren Regierungschefin im Jahr 2011 als ungesetzlich und willkürlich. Damit deuten die Straßburger Richter an, dass sie politische Motive für die Festnahme vermuten. Timoschenko, die in der Haft erkrankte, sitzt derzeit eine 7-jährige Strafe wegen Amtsmissbrauchs ab.
Urteilsverkündung in Sachen Timoschenko. Heute ging es beim Straßburger Gerichtshof erstmal nur um ihre Untersuchungshaft. Von 2011 bis 2012 wurde ihr in der Ukraine der Prozess gemacht. Der fragwürdige Vorwurf, sie habe als Regierungschefin ein zu teures Gasabkommen mit Russland abgeschlossen. In der Untersuchungshaft hatte sie einen Bandscheibenvorfall und klagte unter anderem, sie sei nicht richtig medizinisch versorgt worden. Das überzeugte das Straßburger Gericht nicht. Die Richtermehrheit glaubte ihr auch nicht, sie sei geschlagen worden. Frau Timoschenko verweigerte bei zwei Gelegenheiten eine gerichtsmedizinische Untersuchung. Deswegen war es unmöglich festzustellen, ob sie misshandelt worden war. Aber in ihrer wichtigsten Kritik bekam sie recht. Die Untersuchungshaft sei an sich ungesetzlich und willkürlich gewesen. Offensichtlich sei es gar nicht um Straftaten gegangen, so die Richter. Was faktisch heißt, sie vermuten einen politischen Hintergrund. Nach der Urteilsverkündung appellierte Timoschenkos Tochter sofort an den ukrainischen Präsidenten. Auf der Basis der Gerichtsentscheidung hat der Präsident eine gute Grundlage, meine Mutter freizulassen. Aber eine Entlassung ist sehr unwahrscheinlich, schon weil in der Ukraine neue Strafprozesse anlaufen.
Es ist nicht die letzte Entscheidung in Sachen Timoschenko. Eine weitere Beschwerde ist bereits anhängig. Die Richter des Menschenrechtsgerichtshofs sagen aber schon jetzt sehr deutlich, die Justiz der Ukraine weist schwere Mängel auf. Eine Kritik, die auch für andere, weniger prominente Fälle von großer Bedeutung ist.
US-Präsident Obama unternimmt einen neuen Anlauf, um das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba zu schließen. Er habe ein Expertenteam beauftragt, um das Thema erneut vor den Kongress zu bringen. Bislang ist Obama damit gescheitert, die Gefangenen auf US-Boden zu verlegen. Guantanamo sei teuer, ineffizient und schade dem internationalen Ansehen der USA, so der Präsident. Nach Angaben eines Militärsprechers befinden sich derzeit 100 Insassen in einem Hungerstreik.
Bei der Explosion einer Autobombe in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Weitere 70 wurden verletzt. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens detonierte der Sprengsatz am Hintereingang des früheren Innenministeriums. Erst gestern hatte der syrische Ministerpräsident Halki einen Bombenanschlag auf seinen Fahrzeugkonvoi überlebt. Dabei waren 11 Menschen getötet worden. Zu beiden Taten bekannte sich bisher niemand.
In Madrid ist heute ein weltweit beachteter Dopingprozess zu Ende gegangen. Der spanische Arzt Fuentes wurde zu einem Jahr Haft verurteilt. Eine solche Strafe wird in Spanien üblicherweise zur Bewährung ausgesetzt. Fuentes hatte vielen Spitzensportlern, vor allem Radfahrern, beim Blutdoping geholfen. Verurteilt wurde er wegen Gesundheitsgefährdung. Doping war bei Aufdeckung des Skandals 2006 in Spanien kein Straftatbestand.
Das Medieninteresse in Madrid war groß, die Urteilsverkündung eher schlicht. Sie erfolgte schriftlich. Weder Blut noch Strafe kommentieren Spaniens Pressevertreter das Ende dieses Dopingprozesses, denn die meisten Angeklagten wurden freigesprochen. Für die Anti-Doping-Agentur ist dieser Schuldspruch nicht zufriedenstellend, aber immerhin wurde der verantwortliche Arzt verurteilt. Nämlich Dr. Eufemiano Fuentes, hier Bilder von früheren Verhandlungstagen. Er war heute nicht erschienen. Fuentes soll Hunderte von Spitzensportlern durch Bluttransfusionen gedopt haben. Doch die rund 200 Blutbeutel, die bei ihm sichergestellt wurden, werden nicht veröffentlicht, entschied heute das Gericht. Eine Freigabe würde die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Sportler verletzen. Diese bleiben also anonym.
Und diese Blutbeutel werden nun nicht dem Sport zur Verfügung gestellt. Es ist zwar mit einer Revision zu rechnen, aber ob dann die Blutbeutel den Sportbehörden zur Verfügung gestellt werden, ist auch mehr als fraglich. Und deswegen ist dieses Urteil ein Stück weit enttäuschend.
Seine einjährige Haftstrafe wird Dr. Fuentes wohl nie antreten müssen. Beachtlich ist das vierjährige Berufsverbot als Sportmediziner. Er habe die Gesundheit seiner Kunden gefährdet, entschied das Gericht. Andere Angeklagte wie Manolo Saiz, damals Chef vom Rad Team Liberty, wurden freigesprochen. Für sie hat Spaniens größter Dopingprozess ein glimpfliches Ende genommen.
Der langjährige FIFA-Vorsitzende Avalanche ist als Ehrenpräsident des Weltfußballverbandes zurückgetreten. Der 96-Jährige kam damit einer möglichen Aberkennung seines Titels zuvor. Hintergrund ist der Abschlussbericht einer Ethikkommission, die die FIFA zur Aufklärung von Korruptionsvorwürfen eingesetzt hatte. Darin wird Avalanche moralisch verwerfliches Handeln vorgeworfen. Der Brasilianer hatte von einer Vermarktungsagentur Schmiergelder kassiert. Es geht um Millionen. Dagegen wurde der amtierende Präsident Blatter von Bestechungsvorwürfen freigesprochen. In der Fußball-Champions League will Borussia Dortmund heute Abend in Madrid den Einzug ins Endspiel schaffen. Nach dem 4:1-Sieg zu Hause stehen die Chancen gut. Die Stars von Real haben das Finale aber noch nicht abgeschrieben.
Vor dem Bernabeu-Stadion in Madrid herrschte kurz vor dem Anpfiff beste Halbfinalstimmung. Die rund 7000 BVB-Fans feierten schon den ganzen Tag in der spanischen Hauptstadt. Die Anhänger der Dortmunder Borussia sind sich sicher, ihre Mannschaft wird den Finaleinzug schaffen.
Sind alle heiß, Jungs. Da brennt doch gar nichts an.
4-1 im Rücken, Reus macht in der 800 1-0 und dann können sie das Flutlicht ausmachen schon. So wird das gehen heute.
Borussia-Dortmund-Stürmer Robert Lewandowski ist seit dem Hinspiel der Albtraum für Real Madrid. Der Pole erzielte beim 4:1 alle 4 BVB-Tore. Die großen spanischen Sportzeitungen berichten auf bis zu 20 Seiten über das Spiel. Und die Fans hoffen auf eine historische Aufholjagd. Die Hinspielpleite hat alle hier schwer getroffen. Real Madrid veröffentlichte ein Motivationsvideo auf der Vereins-Homepage. Unsere Kraft bist du und helft uns, das Wunder zu schaffen, flehen die Realstars ihre Anhänger an. Der BVB erwartet aggressive Madrilenen.
darauf werden wir eingestellt sein. Aber wir haben nicht das Gefühl, hier heute zu sitzen und irgendwie schon mit einem Bein im Finale zu stehen. Ganz im Gegenteil.
Aber die Chancen aufs zweite Champions-League-Finale der Clubgeschichte stehen gut.
Und nun die Wetteraussichten für morgen Mittwoch, den 1. Mai.
Das Tief über Südfrankreich lenkt feuchte und wolkenreiche Luft in den Süden und die Mitte Deutschlands. Der Norden liegt dank Hochdruckeinfluss weiterhin auf der sonnigen Seite. Regen fällt heute Nacht vor allem in einem Streifen vom Saarland über Nordbayern bis nach Sachsen. Im Norden ist es nur gering bewölkt oder klar. Und dort scheint morgen häufig die Sonne. Ansonsten teils freundlich, teils stärker bewölkt. Vereinzelt gibt es Schauer. Am Nachmittag im Süden auch Gewitter, die kräftig sein können. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Bergland frisch aus Ost bis Nordost, in Küstennähe aus unterschiedlichen Richtungen. Im Norden heute Nacht gebietsweise leichter Luft- oder Bodenfrost, in Niederbayern dagegen bis plus 10 Grad. Dort morgen bis 24, in Küstennähe Werte zwischen 10 und 14 Grad. Auch Donnerstag und Freitag zeigt sich im Norden die Sonne häufiger als Richtung Süden, wo es örtliche Schauer und Gewitter, gebietsweise auch kräftigen Regen gibt. Am Samstag wird es dann überall unbeständig.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Darin königlicher Jubel, warum die Monarchen so populär sind und Dortmund bei den Königlichen. Das Rückspiel im Champions League-Halbfinale in Madrid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.